Sunrise mit Rootless Tree auf Flux FM am Mittwochnachmittag. Es ist 17 Uhr und 12 Minuten und wir sprechen über Philosophie, denn die neueste Ausgabe des Philosophie-Magazins ist fertig und in die Läden gestellt worden. Denken lernen heißt das Titelthema, über das wir auch gleich sprechen werden, genau wie über weitere Themen, die im Heft vorkommen. Bei mir im Studio sind die beiden Chefredakteure des Philosophie-Magazins, Svenja Flasspöhler und Wolfram Eilenberger. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Ah, warte, ich mach die Mikrofone noch an, dann macht das alles viel mehr Sinn beim Radio.
Hallo, denken lernen.
Vielen Dank nochmal für diesen Einstieg. Jetzt haben wir auch gleich eine gute Überleitung in das Hauptthema der Ausgabe diesmal des Philosophie-Magazins. Denken lernen, wie es geht, was es heißt und warum es Maschinen immer noch so schwer fällt. Ein Thema, das sich auch relativ breit gefächert schon auch in die biologische Ecke quasi denken lässt. Was ist der Unterschied eben zwischen den Denkprozessen in der Maschine und den Denkprozessen in einem menschlichen Gehirn? Aber es ist natürlich auch die Frage mitgestellt, ob man Denken auch verlernen kann. Und das ist ja eine Frage, die sich oft auch so Experten in Anführungszeichen stellen in den letzten Jahren, die dann immer wieder behaupten, durch das vermehrte Benutzen von Computern, Tablets und Smartphones wird der Mensch, der die Dinger bedient, im Prinzip immer dümmer, weil er sich gar nichts mehr merken muss. Und da hat jetzt Wolfram einen Text zugeschrieben zu dieser Thematik, der dann im Endeffekt auf eine ganz andere Idee kommt.
Ja, ich glaube, die Ausgangssituation ist nicht nur, dass die Computer uns immer mehr Arbeit abnehmen, sie können auch immer mehr. Und wenn man heute ein Schulkind sieht, das eingeschult wird, dann wird es wahrscheinlich in 20 Jahren in einer Arbeitswelt sein, in der die Computer all das können, was das Kind in der Schule lernt. Die können rechnen, schreiben, zusammenfassen, analysieren, Dinge beurteilen. Und die Frage ist, was muss das Kind eigentlich lernen, um in einer Arbeitsumwelt erfolgreich sein zu können, in der Computer das können, was es gerade in der Schule lernt. Das ist das eine.
Ja.
Und das andere ist natürlich, dass man fragt, was können nur die Menschen und was können die Maschinen nicht, noch nicht und vielleicht auch nie. Und da sind natürlich philosophische Tugenden vielleicht ganz vorne, weil was Computer heute immer noch nicht können, ist Fragen stellen, neue Perspektiven auf Bekanntes entwickeln und sich in unsicheren und auch neuen Horizonten eigenständig orientieren.
Mhm.
Und wenn es das wäre, was Denken heißt, dann sollten wir, glaube ich, alle sehr schnell damit anfangen, Denken zu lernen, weil das ist es, was uns als Menschen im Vergleich zu Maschinen immer noch ausmacht.
Und die Quintessenz deines Textes ist ja dann, dass sich Auseinandersetzen mit Computern oder auch das Rechnen lassen von Computern, das Wissen abspeichern auf Computern, dass es eben nicht dazu führt, dass man dümmer ist am Ende des Tages. Nein, es kann sogar dazu führen, dass man mehr Kapazitäten in seinem eigenen Hirn frei hat, um sich wirklich wichtige Fragen zu stellen und vielleicht ins Philosophieren zu geraten und Zeit mit dem Denken zu verbringen.
Na klar, es gibt einerseits dieses Bedrohungsszenario, andererseits kann man sich fragen, was bringt mich denn zum Denken? Neue Informationen, der Umgang mit Medien, mit Welten, mit neuen Texten. Und da sind wir sicher in einer zivilisatorischen Situation, die so gut ist wie noch nie. Es können so viele Menschen wie noch nie jetzt denken lernen, weil es noch nie so leicht war, sich mit der Information und dem Reichtum der Welt vertraut zu machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Spannung, in der wir leben. Einerseits die Bedrohung, die Gefahr und auch die Verdummung und Verflachung durch gewissen Mediengebrauch. Andererseits aber auch diese riesige Chance, dass wenn die Computer erstmal die ganzen monotonen, stupiden Routinearbeiten machen, was bleibt denn dann für uns eigentlich noch übrig?
Ja.
Und vielleicht sind es ja die schönen, die philosophischen, die erneuernden und fraglichen Seiten des Lebens. Denken lernen.
Ja, wobei das Stichwort schon gefallen ist, es geht um den richtigen Gebrauch. Und es gibt ja einen sehr, sehr schönen Text von Platon, nämlich das Gastmahl, wo ja Freunde oder Menschen beieinander sitzen und so ganz frei über den Eros philosophieren. Und da geht es eben überhaupt nicht jetzt um, ob das jetzt stimmt oder nicht und ob das Fakt ist oder nicht, sondern da geht es wirklich auch ums Fantasieren. Da wird über Kugelmenschen geredet und so. Und was wir ja heute merken, wenn Freunde zusammensitzen und sie reden zum Beispiel über die Liebe oder über Erotik oder eben über den Eros, da holt ganz schnell irgendjemand sein Smartphone raus und googelt erstmal, hey, wer war das jetzt nochmal? Eros.
Ja.
Und dann guckt man halt so nach und braucht irgendwie dieses Faktenwissen und genau dieser Griff sozusagen in die Hosentasche, der ja auch was im Grunde was Onanistisches hat, weil man so dieses Spiel der Gedanken, die ja auch zwischen den Köpfen irgendwie fließt, so unterbricht. Das zerstört eben auch das Gespräch und auch das Denken. Also weil man diesem Irrtum aufsitzt, Denken beruht auf Faktenwissen und das stimmt einfach nicht.
Ja, ich finde sowieso, das ist noch eine interessante Unterscheidung zwischen zwei Schulen des Denkens quasi in deinem Text vorkommt. Und zwar gibt es hier einmal die Leute, die das Denken mit dem Rechnen quasi gleichsetzen. Das heißt, es sind logische Schritte, die innerhalb von Regeln funktionieren. Und dann gibt es aber die andere Seite, das andere Extrem, das du gerade im Prinzip beschrieben hast, dass nämlich das Denken ein völlig freier Vorgang sein kann, der überhaupt nicht mit Regeln zu tun hat und eben durch diese Regellosigkeit zu Ergebnissen führen kann, die man mit dem Denken der erst erwähnten Schule gar nicht erreichen kann, sozusagen. Ne?
Ja, das stimmt. Es gibt in der Philosophie so einen großen Kampf zwischen zwei Ideen dessen, was Denken sein kann. Das eine ist Denken als Rechnen und das andere ist Denken als Dichten. Und das Dichten ist eben eine sehr viel freiere und auch nicht resultative Tätigkeit. Man dichtet ja nicht, um ein Gedicht zu machen, sondern man dichtet, um mit der Sprache selbst zu spielen oder etwas Neues zu sehen. Und ich glaube, was Svenja gesagt hat, ich glaube, es gibt auch echt ein wichtiges Bedürfnis in der Kultur, dass man mal erkennt, dass es Fragen gibt und jede Menge Fragen, wo sich die Antwort gar nicht googeln lässt. Also die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, die kann mir Google nicht beantworten. Ja. Und das sind genau diese Fragen, die uns überhaupt erst ins Denken bringen.
Das iPhone 6 ist auch noch nicht mit Gottes Beweis rausgekommen, sozusagen.
Nein, das ist so einfach ist das nicht. Ja. Aber wenn wir fragen, was bringt mich denn eigentlich ins Denken, dann sind das natürlich genau die Fragen, die sich nicht googeln lassen. Und ein Gespür dafür, dass es solche Fragen noch gibt, ich denke, das sollten wir alle wachhalten.
Ja, und das ist unter Umständen auch die Chance eben des Zeitalters, in dem wir leben. Dazu, auf den Schluss kommst du ja, dass man eben durch den richtigen Gebrauch der Maschinen unter Umständen zu einem freieren Gehirn findet und besser denken kann als je zuvor.
Genau.
Also der Befreiungsschritt, der möglich ist, ist natürlich wirklich enorm. Also wenn es so ist, dass das Denken dem Wissen aufliegt, also dass man dann denken kann, wenn man sehr viel Informationen eigenständig verarbeiten kann, dann sollte das nächste Jahrhundert wirklich das Jahrhundert des Denkens werden können.
Dann sind unter Umständen jetzt auch gerade schon Kids unterwegs auf der Welt, die in 20, 30, 40 Jahren die großen neuen philosophischen Werke unter Umständen verfassen.
Genau, ich glaube, was vielleicht so ein ganz bisschen mehr verloren gehen muss und wo wir ja gerade irgendwie sehr mit beschäftigt sind, ist so die Faszination für das Medium. Ne? Also ganz viel hat ja mit dieser Griff in die Hosentasche hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir halt wahnsinnig gerne über diese Oberflächen streichen und uns diese neuen iPhone-Varianten irgendwie faszinieren und so. Und damit hat das ja ganz viel zu tun. Es macht halt irgendwie auch Spaß, ja. Und ich glaube, vielleicht müssen wir nur noch ein bisschen warten, bis es dann doch irgendwie normaler wird, bis die Leute das Ding einfach mal in der Tasche lassen.
Sehr schön. Das ist ein guter Abschluss, finde ich, für diesen Themenkomplex, der natürlich noch weit ausführlicher behandelt wird in der neuen Ausgabe des Philosophie-Magazins, über das wir auch gleich weitersprechen. Und in der neuen Ausgabe findet auch ein Mann statt, den wir jetzt mal kurz singen hören. Hier sind Element of Crime mit Sven Regener am Mikrofon. Element of Crime mit Immer da, wo du bist, bin ich nie. Und Sven Regener, der Sänger von Element of Crime, den viele auch als Romanautoren kennen, der hat sich ja interviewen lassen von euch zum Thema Exzess. Er ist aber nicht alleine in diesem Interview. Nein, Miriam Schaub, die Autorin und Philosophin, hat sich quasi mit ihm ins Zwiegespräch begeben, das von euch so moderiert wurde. Und dann wurde über den Exzess philosophiert. Welche Erkenntnisse hat Sven Regener mit ins Heft gebracht? Kennt er sich gut aus im Exzess-Bereich?
Er kennt sich total gut aus, muss man sagen. Und das Schöne war ja auch, dass wir das ja nicht irgendwie in irgendeinem Büro geführt haben, dieses Gespräch, sondern in der wilden Renate. Und das war wirklich auch selbst schon ein Ereignis, muss man sagen. Nee, der kennt sich sehr gut aus. Es war interessant zu sehen, wo die beiden sich dann auch unterschieden haben. Also Sven Regener hat eigentlich immer wieder den Punkt gemacht, der Exzess ist an die Grenze gekoppelt, also an die Grenzüberschreitung. Wo ich keine Grenze überschreite, gibt es auch keinen Exzess. Und dann hat er noch unterschieden, sehr differenziert auch, was sind das eigentlich für Grenzen? Sind das Grenzen, die ich mir selber setze? Also wenn ich mir zum Beispiel sage, ich darf tagsüber auf gar keinen Fall Alkohol trinken, weil das stört mein Arbeiten, und ich überschreite diese Grenze, ist das schon ein Exzess? Und da sagt er ja, weil das einfach eine selbstgesetzte Grenze ist. Es gibt natürlich auch gesellschaftlich gesetzte Grenzen, kulturelle Grenzen. Jedenfalls, es muss immer diese Grenze da sein. Und die Miriam Schaub hat das dann, finde ich, ganz interessant nochmal weitergedacht oder relativiert, indem sie gesagt hat, naja, das reicht noch nicht, sondern der Exzess hat eigentlich viel fundamentaler mit einem Bezug zum Göttlichen zu tun. Also es geht eigentlich darum, hat sie dann gesagt, Gott wieder für mich zu interessieren, indem man sozusagen, man im Grunde genommen sich selber irgendwie ja immer auch ein Stück weit zerstört.
Aber welcher Gott? Dionysos dann direkt?
Durchaus einen ganz klassisch christlichen Gott sozusagen. Und also diese Überschreitungsgeste, die immer etwas zu tun hat mit so einem transzendenten Raum, mit so einem göttlichen Raum, in den ich dann eintrete und ich trete in Kontakt zu etwas Höherem, was eben nichts mehr zu tun hat mit so einem rein rationalen Denken, sondern mit etwas ganz anderem. Und eben auch dieses, ich interessiere ihn wieder für mich, also indem ich sozusagen mir selber etwas antue, indem ich da gewisse Grenzen überschreite, versuche ich sozusagen seine Aufmerksamkeit wieder auf mich zu lenken, so wie ein Kind, was irgendwie Scheiße baut und Papa für sich interessiert.
Das ist eine interessante Theorie auf jeden Fall. Ja. Und sie hat es aber auch mit so einer gewissen Regelmäßigkeit in Verbindung gebracht, den Exzess, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Es war dann auch ganz schön. Also es gab auch wirklich eine Erkenntnis innerhalb innerhalb des Dialogs. Also sie hat sich dann wirklich auch so von, die haben sich gegenseitig inspiriert und haben dann auch manche Dinge, die sie selber gesagt haben, am Ende wieder relativiert. Und die Miriam Schaub zum Beispiel war am Anfang ganz fest davon überzeugt, dass der Exzess an die Wiederholung gekoppelt ist. Ich muss es immer wieder tun. Mhm. Und ganz am Ende hat sie gesagt, nee, es hat vielleicht tatsächlich, so wie der Sven Regner das auch sagte, viel mehr etwas zu tun mit so einem Zug nach vorne, mit so einem ganz unbedingten Ja-Sagen zu etwas und eben auch das Lächerliche in diesem Ja-Sagen zu wollen, weil natürlich wissen wir alle, wer den Exzess begeht,
sieht
manchmal auch echt scheiße aus.
Also ich denke, ein Gedanke, den ich auch wirklich sehr interessant finde in diesem Dialog, ist, ob Tiere exzessiv sein können, weil wir sagen ja immer so, ich lasse die Sau raus, ich werde heute zum Tier und wahrscheinlich ist es so, dass Tiere gar nicht exzessiv sein können, weil sie nämlich diese Grenzüberschreitung gar nicht bewusst wahrnehmen und auch nicht anstreben können. So sind vielleicht doch Menschen die einzigen Tiere, die wirklich den Exzess wollen und leben können, was ich eine wirklich interessante Einsicht fand.
Genau, da hat jetzt Sven Regner dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt und gesagt, ja, er hätte mal in so einem Zoo gearbeitet als Tierpfleger. Und dann hat er gesagt, ja, und sie wissen das vielleicht, Affen onanieren gern. Und dass es sie aber überhaupt nicht stört, wenn andere Leute dabei zugucken. Ja. Also sie ihnen total wurscht. Oder sie kopulieren ja auch, wenn andere Leute da sind und wenn irgendwie sie sich wechselseitig zugucken. Und das heißt, sie haben einfach diese kulturelle Grenze überhaupt nicht, diese Schamgrenze, die wir natürlich haben. Und deshalb sagt er, können Tiere auch nicht exzessiv sein.
Nee, und wenn es darum geht, Gott wieder für einen zu interessieren, dann ist das, glaube ich, auch was in der Tierwelt das jetzt nicht so weit vorne auf der Prioritätenliste steht. Aber interessant finde ich bei dem Gedanken ja auch, dass man ja auch annimmt, dass viele frühe Gesellschaften Drogen konsumiert haben, eben um wirklich in Kontakt zu treten mit den Göttern, die sie angebetet haben.
Genau, und Sven Regner hat eben eher die Theorie, dass das eine Rebellion gegen die Eingenordetheit des Bürgerlichen ist, die man im Exzess sucht. Wenn man ans Oktoberfest denkt, das jetzt gerade anfängt und läuft, dann denkt man, ja, das sind eigentlich Spießer, die jetzt die Sau rauslassen. Ja. Und da ist sicher auch diese bürgerliche Konvention oder das falsche Leben, wie Adorno sagen würde, irgendwie am Grunde dessen, was den Exzess treibt.
Und hiermit überreiche ich die Auszeichnung Captain Überleitung an Wolfram Eilenberger.
Das habe ich von Günther Delling gelernt.
Sehr gut. Das ist wirklich sehr gut gewesen. Denn jetzt ist Adorno schon erwähnt worden und im Prinzip auch sein berühmtester Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, wurde gerade schon zitiert. Adorno ist quasi euer Klassiker des Monats im neuen Heft. Was ist immer noch so sexy an Adorno? Warum ist er immer noch so ein Superstar unter den Philosophen?
Ich glaube, er war ganz lange ziemlich out, weil er ja eigentlich ein sehr negativer Denker ist. Eben, er sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja, das ist ja sehr negativ. Und er sagt ja überhaupt sowieso nie, wie man wirklich richtig leben soll, sondern er sagt eigentlich immer nur, warum all das, was wir tun im Kapitalismus, total falsch ist. Und jetzt kehrt er aber im Grunde zurück, weil ganz viel von dem, was er beschreibt, wir heute so deutlich spüren. Ne? Also dieses Gefühl, im falschen Leben zu stecken, dieses Gefühl, irgendwie so verloren zu sein, in sinnloser Arbeit und sinnlosem Konsum, auch irgendwie Genuss sozusagen nur zu genießen, um uns abzulenken von so einem fundamentalen Unglück, was aber keiner so richtig benennen kann, also dieses Entfremdungsgefühl. Ja. Und das adressiert er ganz klar und gerade indem er eben kritisiert und sehr genau auch beschreibt, ne, also in seiner Aphorismensammlung Minima Moralia am schönsten, und die haben wir eben auch in Auszügen abgedruckt. und da wird eben sehr schön deutlich, dass dieses Kritisieren auch immer sozusagen das richtige Leben wenigstens aufscheinen lässt als Ahnung. Also er benennt es nicht, aber man spürt es in irgendeiner Form. Und vor allem sieht man viel deutlicher, was einfach nicht gut läuft und falsch läuft.
Aber ich glaube, das trifft sich auch mit einer so einer ganz wichtigen, konkreten Lebenserfahrung. Es hilft manchmal schon sehr viel, wenn man weiß, was man nicht will.
Ja.
Das ist schon der erste Schritt, den wir fragen. Man weiß noch nicht, wo man hingehen will. Aber wenn man im McDonald's sitzt mit seinen zwei Kindern und die popeln in den Pommes frites, dann ist das so nach Adorno das falsche Leben. Und dann hat man schon das Gefühl, also was auch immer ich mit meinem Leben will, das wollte ich nicht.
Ja.
Und ich glaube, deswegen kann Negativität tatsächlich was ganz Positives in sich haben, weil sie einem zumindest einen Horizont dessen gibt, was man nicht will.
Es kann zumindest zu positiven Ergebnissen führen, das negative Denken.
Und dass es eben auch nicht alles notwendigerweise so sein muss. Also die Negativität oder dieses Kritisieren heißt ja auch, ich stelle mich einfach mal ein Stück weit nach außen und gucke mal von oben drauf und sehe, so will ich eigentlich nicht leben. Und das ist ja schon ein Schritt, der ein bestimmtes Erkenntnisvermögen dann auch voraussetzt.
Und die Aussage, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, klingt ja, wenn man zweimal drüber liest, schon fast wie eine Aufforderung, eben drüber nachzudenken, was ist das richtige Leben, was ist das Falsche und wo befindest du dich gerade?
Genau. Ja, und das ist natürlich bei Adorno besonders schön und toll. Das sind so Sätze mit einem Satz, da scheint ganz viel auf. Ist auch ein großer Sprachkünstler. Ich denke, das wird bei Philosophie auch immer vergessen. Das sind tolle Literaten, die wunderbar mit Sprache umgehen können. Und das sieht man bei Adorno nun besser als bei fast jedem anderen.
Diese drei Themenblöcke haben wir jetzt ungefähr besprochen und ein bisschen ja angeleuchtet, möchte ich sagen. Wer sich die Themen nochmal etwas ausführlicher reinziehen möchte, der kauft das Philosophie-Magazin, das ab heute wieder in den Läden steht.
Ab morgen.
Ab morgen wieder in den Läden. Das jetzt wieder hunderte Leute im Bahnhofskiosken in der ganzen Stadt. Wo ist denn das Philosophie-Magazin? Der Typ im Radio hat gesagt, das ist heute schon da. Also ab morgen in den Buchhandlungen und Zeitschriftenhandlungen eures Vertrauens das Philosophie-Magazin mit der Oktober-November-Ausgabe. Die wichtigen Themen lauten Denken lernen, was reizt uns am Exzess? Adorno wird noch abgefrühstückt und dann, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, Zweifel am Gottesstaat, auch ein ganz interessantes, hochaktuelles Thema, das ihr noch besprochen habt im aktuellen Philosophie-Magazin. Wir sehen uns dann im November wieder oder ja.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Für die nächste Ausgabe. Mhm. Svenja Flasspüller und Wolfram Eilenberger, vielen Dank für euren Besuch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Und wollen wir nicht noch ein paar Exemplare verlosen? Komm, wir verlosen ein paar.
Ja doch, wir verlosen drei unter dem Motto Mitdenken, Freude schenken.
Schon wieder Captain Überleitung. Du musst, wenn du nicht so viel in der Redaktion sitzt, kannst du auch gerne mal ein paar Sendungen moderieren, Wolfram. Dann habe ich nämlich mir ein bisschen frei. Also,
drei Exemplare, oder?
Ja, finde ich aber gut. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Mitdenken, Freude schenken und schreibt eure Adresse mit rein in die E-Mail, damit wir euch ein Exemplar des neuen Philosophie-Magazins zuschicken können. win@fluxfm.de Mitdenken, Freude schenken. Danke, ciao.
Tschüss. Tschüss. When love comes.